Ich finde, zum Anfang würde ich erstmal sagen, ich finde es total schön, dass wir einfach mal wieder in einem Raum sitzen.
Ja, ich freue mich auch riesig, ja. Das ist schon eine Weile her, dass wir uns getroffen haben und ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Oder beziehungsweise ich bin bei dir.
Ja, dass ich hier bei Open Talk Podcast sein darf.
Und ich muss sagen, was mich halt so am Anfang einfach krass gecatcht hat, ist dieser Ausblick, den wir bald... Ich meine, ich habe ihn nicht mehr so viel, weil ich jetzt niedriger sitze, aber du hast ihn so...
Ja, ja, das ist wirklich ein fantastischer Ausblick, ja.
Wir gucken auf den... Ja, auf die schöne Seite von Düsseldorf eigentlich, ne? Von der, ja, von der anderen schönen Seite aus Düsseldorf.
Ja, wir gucken auf unsere Heimatstadt.
Ja. Ja. Und ich meine, wir zwei, wir haben ja eine Geschichte so zusammen. Mhm. Auch jetzt, bevor die Folge so losging, habe ich halt auch wieder so ein bisschen, ja, so nostalgisch zurückgedacht.
Auf jeden Fall, ja.
Und du bist halt einfach der Typ, neben den ich in beiden LKs gesessen
habe. Ja, da musste ich auch sofort dran denken. So. Das war so der erste Gedanke. Jetzt sitzen wir hier nebeneinander und wir saßen einfach 2 Jahre in den LKs immer nebeneinander und haben uns ja in jeder LK-Stunde immer hochgepusht oder halt ja geholfen, was auch immer. Wir saßen immer nebeneinander, hatten immer was zu quatschen. Und ja, das hat auf jeden Fall schon eine Geschichte. Eigentlich ist das quasi nur die Fortsetzung von unseren ja, Sessions, in denen wir schon immer vorher zusammengesessen haben.
Ja, es war, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das irgendwie kam, dass wir so, ich meine, wir haben, glaube ich, diese LKs damals, das hat ja, glaube ich, wir haben das ja unabhängig voneinander gewählt und waren dann, wir waren vorher nicht in einer, nee, ich war in der W-Klasse.
Ja, ich war in der S-Klasse, das heißt, wir hatten jetzt nicht so viel Berührung davor.
Aber irgendwie hat es uns dann so ja, zusammengeführt.
Ja, irgendwie hat es uns zusammengeführt. Und ja, ich glaube auch selbst im LK dann auch so mehr oder weniger durch Zufall so ein bisschen, auch dann auch im Literaturkurs noch.
Stimmt, ja. bei der Frau Steinacker auch, ne?
Die gute Frau Steinacker. Ja, und da saßen wir dann nebeneinander und es hat auch mal ganz gut geholfen dann und war immer ganz nett zusammenzusitzen.
Ja, und es ist, wenn man so rückblickt, es sind 2 Jahre gewesen, wo wir, wie oft hatte man das, so 2-mal die Woche oder sowas?
Ja, mehrfach auf jeden Fall.
Wir haben viel Zeit miteinander verbracht.
Ja. Ja, und dann kam ja noch Mathe dazu. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, wir waren
so überall irgendwie.
Ja, ich hatte das Gefühl, wir waren fast die ganzen Quali-Phase immer so nebeneinander dann. Mathe kam auch noch dazu, genau. Ja.
Ja, ich weiß gar nicht, wie das so... Ich meine, außerhalb von der Schule haben wir eigentlich nie viel miteinander zu tun gehabt. Wir haben so...
Nee, tatsächlich nicht. Nee, das hat dann immer so gereicht, so in der Schule mehr oder weniger. Ja, ich glaube, da hatten wir auch beide immer so unsere so Freundeskreise. Und ich glaube, gerade so in der Jugendphase ist das auch, ja, jetzt nicht für alle, viele haben da schon große Freundeskreise, aber manche haben halt auch schon so ihre Klicken quasi, mit denen sie dann auch so regelmäßig Zeit verbringen. So war es zum Beispiel bei mir, dass man schon so seine engeren ja, Freundeskreise quasi hat und dann ist dann auch nicht mehr so viel ja, Freiraum, um mit anderen zu interagieren. Also so war das bei mir zumindest. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt irgendwie so ja, abgelehnt hätten oder so, aber ich glaube, man hatte schon so seine festen Kreise schon vorher so ein bisschen.
Und vielleicht war das so, weil wir uns dachten, das Gesicht sehe ich
fast genau, so nach der Schule dachte man sich so, okay, den brauche ich jetzt nicht nochmal sehen. Wir haben uns schon die ganze Zeit in Deutsch über, weiß ich nicht, Prozess oder so unterhalten. Das reicht jetzt. Ja, das stimmt, das kann auch sein, ja.
Aber es war schon krass, man, wie man einfach echt dann, ja, so viel Zeit auch. Ich meine, die Schule ist ja auch dieses Konzept, wo man sich quasi auch nicht aussuchen kann, mit wem man dann irgendwie in einer Klasse ist oder in einem Raum sitzt. Aber wir haben irgendwie zueinander gefunden. Also so
das
ganz
stimmt, ja. Ja, absolut. Ganz ja, manchmal ist das so ein bisschen Zufall. Ich finde das generell auch interessant, wie auch in Schulen oder Bildungseinrichtungen generell so soziale Beziehungen entstehen. Weil es natürlich schon so ein bisschen, du bist so auf engem Raum, hast halt so eine gewisse Auswahl und dann freunden sich halt bestimmte Leute an oder gehen so Beziehungen ein und so weiter. Es fühlt sich dann immer so an, so, ja, okay, man wäre schon so füreinander bestimmt quasi, dass man jetzt eine Beziehung eingeht oder Freunde wird oder so. Aber trotzdem ist es so interessant, dass es natürlich auch gewissermaßen immer so, ja, in so einer Bildungseinrichtung oder Schule halt dann auch so, ja, wie du auch schon gesagt hast, so ein bisschen auch so per Zufall, man begegnet sich dann halt einfach mal so in einem bestimmten Kurs oder so, ja, und sitzt dann nebeneinander.
Ja, das ist schon, ja, irgendwie wie das Leben halt so manchmal will, ne? Ich weiß, wieso hast du dich damals für Schlossgymnasium entschieden? Weißt du noch, wie du da gelandet bist?
Ja, das war so ein bisschen, ich meine, ich weiß, es ist oft schon so bei Familien so, dann, dass halt meine Schwester schon tatsächlich auf der Schule war. Und dann ja, ist es natürlich praktisch, wenn man dann, ja, das ist wirklich so der Klassiker, wenn man dann auch auf die Schule kommt.
Dann könnt ihr morgens zusammen in die Schule fahren.
Genau, so war das dann auch. Und dann kann die große Schwester auch auf den Bruder aufpassen. Und so ging das ja auch weiter mit meiner kleinen Schwester und meinem kleinen Bruder dann auch so. Die gehen dann auch auf die Schule und so. Und dann hat man sich da die ganze Zeit, immer kann man sich so sehen und so. Das ergibt natürlich dann viel Sinn. Wie war das bei dir? Du warst ja der Ältere dann.
boah, ich weiß gar nicht mehr, warum es das Schloss irgendwie. Ich habe mir, glaube ich, halt so die drei Klassiker angeguckt. So Kobi, Annette habe ich überhaupt nicht gefühlt. Das war gar nicht meine Welt.
Ja.
Kobi war auch irgendwie nicht so. Ich glaube, es war so ein bisschen dieses Abgefuckte, was das Schlossgymnasium auch so ein bisschen hatte, wo ich mir irgendwie dachte, so, hier gehöre ich hin.
Ja, ja, das, ich weiß, was du meinst. Und was mich auch so von vornherein auch sehr beeindruckt oder gefreut hat, auch immer so diese unheimliche Vielfalt. Jetzt gerade natürlich auch in unserer Stufe, natürlich Grüße raus an alle, die jetzt vielleicht das noch hören. Unsere Vielfalt in der Stufe ist natürlich schon einzigartig. Wenn ich so zurückdenke, ich war dann in der Grundschule, da war dann wirklich nur so auf einer katholischen Grundschule Klassiker, nur so, sag ich jetzt mal Deutschland, dann war später so eine kulturelle Vielfalt. Das war dann wirklich auch sehr interessant. Deswegen war es, glaube ich, im Nachhinein echt gut, dass wir auf der Schule waren.
Mal allein unser Abi-Motto. Alle hatten irgendwie so deutsche Abi und genau. Bei uns hieß es Habibi.
Ja, das ist schon ein legendäres Motto. Und das Lustige ist auch, dann waren wir nachher so, als die Deutschen waren so in der Minderheit.
Mein Spitzname war der Deutsche.
Die ganze ich war dann auch der andere Deutsche. Ja, das war schon lustig.
Nee, wir hatten schon auch so Rückblicken. Also ich gucke gar nicht so. Es gibt ja oft Leute, die irgendwie auf die Schulzeit zurückgucken und sagen, boah Mann, das war voll scheiße und irgendwie. Ich war voll fein damit.
Ja, also ich sehe das genauso wie du. Wir haben, glaube ich, passieren immer gute Sachen, schlechte Sachen, aber sollte man nachher nicht so einen Groll gegen hegen, irgendwie, dass man die Schule so erlebt hat. Und viele sehen dann so ein ganzes Kapitel in ihrem Leben, was ja dann doch mehrere Jahre sind, als irgendwie so verfehlt an oder sinnlos. Und ich finde das Wichtigste, dass man dann auch in so einem Kapitel halt total viel Sinn drin sieht oder auch sich aktiv den Sinn ja auch kreiert oder halt vorstellt, was einem das gebracht haben könnte fürs Wachstum und so. Und ja, ich denke mir schon so, dass jeder auch so seinen eigenen irgendwie so Lebensweg hat, wo dann auch so ein Sinn auch gewissermaßen drinstecken kann. Und deswegen ist auch gerade so eine Zeit wie die Schule auch, die ja auch viele dann irgendwie so eine Abneigung hegen, dass das auch unheimlich wichtig sein kann und einem auch total weiterhelfen kann, oder? Wie siehst du das?
Total, Mann. War das denn bei dir so, dass du diesen Sinn damals in der Schule schon irgendwie gesehen hast, dass du so dachtest, so, es gibt ja diese Menschen, die irgendwie schon ganz früh wissen, wo sie hinwollen.
Mhm.
Und bei mir war das nie der Fall. Ich war eigentlich ich bin immer noch irgendwie so ein bisschen planlos. Also natürlich habe ich jetzt auch mittlerweile so meine Dinger gefunden, aber ich muss ganz klar sagen, nach der Schule gab es eigentlich nur, ich muss erstmal so weit weg, wie es geht.
Mhm.
Und dann bin ich so ab nach Neuseeland gestartet. So, ich wusste überhaupt nicht, was
stimmt, ich eigentlich machen sollte. Ich hatte auch den Eindruck, du warst da, glaube ich, auch eher so ein bisschen so die Bildungseinrichtung oder Schule hatte ich so ein bisschen auch so, ging auch so ein bisschen gegen deine Prinzipien und so, wolltest dann eher deine Freiheit haben. Und das habe ich dann auch so mitbekommen, dann wolltest du eher so ein bisschen raus in die Welt, so ein bisschen, was erleben quasi und da so ein bisschen Abstand nehmen von diesem ganzen Stress, von diesen ganzen Vorgaben in der Schule und so. Ich weiß auch, ich habe manchmal so diese ganzen Vorgaben in der Schule auch so ein bisschen gelernt. So. Ja, hier LK-Klausur, da Hausaufgaben und so. Das weiß ich noch.
Ich habe einige Male Hausaufgaben bei dir abgeschrieben. Alter.
Ja.
Das war...
Ja,
ich kann
das ging dann auch immer so in die eine Richtung.
Ja. Du hast bei mir, glaube ich, nie Hausaufgaben aufgeschrieben.
Nee.
Du hast mir schon dabei geholfen, mich auch immer wieder hier und da durchzumogeln.
Ja, das habe ich gerne gemacht. Das war immer eine gute Partnerschaft quasi in den LKs und so weiter. Das war immer gut. Nee, aber ich weiß auf jeden Fall, wie es dir damals ging. Also ich finde das grundsätzlich gut, wenn man fürs Leben noch so ein bisschen offen ist, sich nicht so zu sehr verschließt. Und gerade in der Schulzeit ist es vielleicht ganz gut, noch so ein bisschen offen zu bleiben, zu wissen, wo man so hin will, was man so in seinem Leben machen will und so weiter. Ich muss dazu sagen, ich hatte eigentlich schon immer, seit der Kindheit und auch so in der Schulzeit, immer so eine gewisse Tendenz, einen Weg einzuschlagen, den ich auch wirklich faszinierend finde und liebe und auch so ein bisschen als so eine Bestimmung ansehe. Aber ich finde, dass es auch gefährlich sein kann, in die Schule zu gehen, weil manchmal einem auch so diese Intuition oder dieser innere Lebensweg auch so ein bisschen tatsächlich abhanden kommt oder so ein bisschen verschüttet wird. Das ist mir so ein bisschen passiert, eine Zeit lang in der Schule, dass ich halt immer so wusste, ich will die Schule so gut machen und habe das auch immer so als Challenge angesehen, so, das ist jetzt mein Job, so, ich will das Beste rausholen.
Mhm.
Aber auch nicht immer 100% so, wie andere das vielleicht haben, so mit dem Ziel, das und das zu machen. So richtig diese Überlegung kam dann erst so tatsächlich nach der Schule, weil es natürlich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir ging, ist auch so ein bisschen abstrakt quasi, so sich in der Schule so vorzustellen. Man kennt nur so den Schulalter und dann muss man sich so plötzlich so vorstellen, was man mit dem Leben anfangen will. Ich meine, das ist ein absolut junges Alter, das ist schon echt, ich finde das echt bemerkenswert, dass man so in so einem jungen Alter so eine wichtige Entscheidung trifft quasi, was man mit seinem Leben anfangen will. Also bei mir war es auf jeden Fall immer, es gab so eine Tendenz, aber es ist schon ein bisschen verschüttet worden und von daher habe ich dann einfach nur hauptsächlich die Schule auch so mit dem Ziel gemacht, ich will einfach so das Beste raus und einfach so als Challenge quasi. Ich mag das so, das Leben auch so ein bisschen als Spiel zu sehen, dass du quasi auch die Schule wie so ein Spiel gesehen hast, was du halt so gut zocken willst, wie es halt irgendwie dann so geht quasi. Und so war das so ein bisschen meine Einstellung. Aber ja, ich glaube, nach der Schule ging uns das allen so, dass wir dann so ein bisschen Freiheit wollten. Der eine hat sich ein bisschen mehr Freiheit genommen als der andere. Du hast dir da schon einiges an Freiheit genommen. Aber es ist auch gut so. Ist auch so. Ich finde es auch mega gut, da so eine Entdeckungsreise quasi so zu machen, wie du es auch gemacht hast. Mhm. Ich habe das auch tatsächlich dann gemacht, so ein bisschen zu reisen oder ein bisschen wegzukommen. Ich glaube auch so gerade diese Vogelperspektive kann einem unheimlich viel bringen, so aufs Leben, seinen eigenen Weg so zu finden oder seinen Lebenssinn so zu kreieren. Und da braucht man manchmal so ein bisschen Abstand und deswegen, ja, finde ich auf jeden Fall auch gut, dass du das dann auch so gewählt hast und dass du jetzt auch, ja, so ein bisschen deinen Weg dann gefunden hast. Auch wenn du meinst, du bist noch ein bisschen so offen quasi. Ich glaube, dass du trotzdem schon so ein bisschen so fühlst, auf welche Art und Weise du das so ausdrücken willst und ja.
Wie ging deine Reise nach dem Abitur damals weiter? Also ich kann mich grob erinnern, aber ich weiß nicht mehr genau. Du hast irgendwas angefangen zu studieren, was du dann aber, war
genau.
Medizin?
Genau, ja.
Es war Medizin. Ne?
Genau, tatsächlich habe ich dann direkt nach der Schule.
Weil da müssen wir vielleicht auch kurz reinwerfen, dass deine Noten auch krass waren. Also du, ich weiß nicht, du warst in diesem Ranking ganz weit oben
ja,
von bestes Abitur. Ne?
Ja, es war auf jeden Fall schon ganz gut.
Es war sehr gut.
Ja, auf jeden Fall haben mir die Noten es erlaubt, dann halt so Medizin zu studieren. Und das war tatsächlich auch, das gab auch so einen gewissen Zusammenhang mit der Note tatsächlich. Und zwar, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt abgeneigt von Medizin war. Es fand es schon gewissermaßen irgendwie auch interessant, so weil ich auch sehr biologisch orientiert war. Dazu kommen wir dann wahrscheinlich gleich, weil das jetzt mein aktueller Weg ist. Aber ich habe halt Medizin angefangen, hast du dir richtig gemerkt. Und das kam tatsächlich eher so ein bisschen durch diesen Drang, so diese Note auch irgendwie zu rechtfertigen quasi oder da so einen Bezug zu
haben. Da haben wir schon mal drüber geredet.
So nach dem Motto, genau, es ist ja auch oft so ein bisschen, ja, du hast jetzt so ein super Abi gemacht, ja, wenn du jetzt dann nicht was studierst, was irgendwie so einen krassen NC hat oder so, dann ist ja quasi die Note vertan. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt der einzige Grund war, aber bei weitem nicht. Aber es war damals schon so ein bisschen, weil ich auch vielleicht weniger selbstbewusst war und auch vielleicht so ein bisschen Bestätigung im Außen gesucht habe. Und vielleicht auch damals auch die Noten mir auch immer so ein bisschen Bestätigung im Außen gegeben haben, was mir so als am inneren Selbstbewusstsein auch so ein bisschen gefehlt hat vielleicht. Und dann habe ich halt Medizin gemacht, weil ich dann auch so dachte, das ist natürlich schon sehr hoch angesehen, so, da staunt man dann immer so. Und das war dann auch wirklich so, hat das so mitbekommen, du wirst ganz anders behandelt oder man geht ganz anders mit dir um, wenn du ein bestimmtes Fach studierst. Ich sag auf jeden Fall, dass es das so nicht sein sollte, so. Jedes Fach hat seinen eigenen Wert. Aber genau, dann habe ich erstmal angefangen mit Medizin, hab aber auch relativ früh gemerkt, dass mir das nicht so gefällt. Also die naturwissenschaftlichen Fächer und so, das hat mir schon Spaß gemacht, Biologie, Chemie und so. Da hatten wir auch schon so einen Kurs quasi, wo man dann auch schon so Anamnesegespräche so führen musste, so simulieren musste oder irgendwie auch so Leute quasi so abtasten sollte und so. Und da habe ich so direkt gemerkt, so, nee, das ist es nicht. Und ich bin auch wirklich im Nachhinein wirklich dankbar, dass ich so einen Erkenntnisweg hatte, weil das hat wirklich viel Zeit und Energie gekostet, überhaupt so sich das so einzugestehen, weil niemand will ja sich so eingestehen, dass man irgendwie so auf dem Holzweg ist. So. Jeder will ja so sagen, ja, ich bin jetzt gerade so nach dem Abi, will natürlich so jeder sagen, so, ja, ich habe den Plan, so, ich habe den Durchblick. Und ich höre dann so, Moment mal, gib das mal so offen vor dir zu. Und das war auch generell so eine Zeit, wo ich so ein bisschen ins, ja, ich will nicht sagen erwachen, aber halt schon ein bisschen so ein paar Dinge gemerkt habe oder so ein bisschen halt ja aufgewacht bin und dann auch so ein bisschen zu mir selber stehen wollte. Und dann ist es nach einem Semester der Ausflug in Medizin, war es dann auch schon. Ich meine, war eine gute Erfahrung, was zum Beispiel auch richtig eine krasse Erfahrung war. War dann so ein Sezierkurs, wo man dann wirklich so echte Menschen, so tote Personen so seziert hat. Das war schon eine krasse Erfahrung, würde ich auch nicht missen. Aber ja, ich kann nur wirklich auch jedem Zuhörer ja nur ans Herz legen, ja, dass wenn man auch auf dem Holzweg sein kann, dass das auch in Ordnung ist, dass es auch zum Leben dazugehört. Aber dass man halt in sich hineinhorchen sollte und auch auf so Stimmen hören sollte, dass man vielleicht nicht auf dem richtigen Weg ist. Gibt's auch zum Beispiel so somatische Marker, die sich auch melden, so zum Beispiel so eine zusammengezogene Brust oder so, oder halt so ein bisschen, du weißt wahrscheinlich auch, wie ich das meine, so ein bisschen so, ja, dass der Körper sich auch so ein bisschen meldet, dass man auf dem falschen Weg ist, so. Genau. Und ja, ich glaube, da kann jeder zu stehen, dass man auch mal so falsch liegt. Und du hast ja auch, glaube ich, erstmal so auch mehrere Dinge so ausprobiert und so. Du hast ja, glaube ich, auch an irgendwie so eine Ausbildung oder so gedacht, oder was war das nochmal? Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Du hast jedenfalls auch so verschiedene Dinge so ein bisschen ausprobiert, oder? Wie war das?
Ja, es war auch so eine, oder ist immer noch halt so eine Reise, ne?
Ja.
Also, aber ich würde gerne nochmal lieber erstmal auf ein paar Punkte eingehen, die du gerade hier in den Raum geworfen hast, weil das total interessant ist. Und ich finde so, der erste Punkt ist so dieses ganze Notending auch. Also, wo du so allein dieses Mindset zu sagen, okay, ich wurde die ganze Zeit bewertet. Schule ist ja auch einfach viel Bewertung.
Absolut.
Sechs Zahlen.
Definitiv.
Die halt irgendwie so sagen, ob du jetzt gut bist oder halt nicht so gut.
Ja.
Und dann auch, wie krass man das irgendwie auch dann weiter mit ins Leben nimmt, wo, mhm. wo du quasi auf einmal etwas studiert hast, mhm. wo eigentlich nicht wirklich die Passion dahinter war, sondern es war so, okay, ich muss das jetzt eigentlich machen, weil sonst meine ganzen Noten verschwendet sind. Mhm. Bis man dann aber irgendwann an den Punkt kommt, wo man zu sich findet.
Genau, ja. Das ist unheimlich wichtig und das ist heutzutage auch gar nicht so einfach, dann immer zu sich zu finden, weil halt eben gerade dieses Schulsystem, was du jetzt gerade erwähnt hast, einen auch so ja primed oder halt so ja so richtig programmiert quasi. Ne? Mhm. Wenn man mal so bedenkt, dass vom ersten bis zum siebten Lebensjahr quasi das Gehirn auf anderen Wellen quasi läuft, dass du quasi wie in Trance quasi bist und dann so komplett programmiert wirst. Du wirst halt richtig auf dieses System programmiert, dass du in Schubladen gesteckt wirst, dass du bewertet wirst, dass das auch so ein bisschen fast schon deinen Selbstwert bestimmt. Das denken natürlich viele. Also ich glaube, dass auch die Eltern das auch unbewusst immer so mitspielen, dieses Spiel, und den Selbstwert der Kinder auch so ein bisschen an die Noten knüpfen. Das ist ja auch extrem gefährlich. Ja, ich meine, in der Gesellschaft wird man immer bewertet. Es werden immer Leute über dich urteilen, egal was du machst, aber das ist natürlich in der Schule schon auf die Spitze getrieben quasi. Mhm. Ne? Da geht's ja echt oft gar nicht so ums Lernen, sondern wirklich nur darum, irgendwie ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Und dann ist es auch egal, ob du das nach der Prüfung alles vergessen hast. Wohingegen ja Bildung eigentlich eine ganz andere Definition erfordert. So, ne? Also Bildung ist ja eher so, also wie für mich ist Bildung, wenn du gebildet wurdest, dann weißt du danach, wie du eigenständig denkst. So. Also das Denken irgendwie, dass du selber das Handwerkszeug bekommst, dann eigenständig zu denken und nicht nur ja Wissen quasi frisst und das dann wieder herauswirkst, quasi, sondern dass du eigenständig denken kannst. Und ich glaube, das lässt die Schule auf jeden Fall vermissen. An der Universität lässt sich darüber diskutieren. Also meine eigene Erfahrung aus der Universität sagt, dass das schon möglich ist, dass dir da das eigenständige Denken mitgegeben wird. Aber da musst du auch aktiv werden. Ich glaube, da ist so die Eigenverantwortung auch sehr wichtig, dass du dann aktiv wirst, da auch das eigenständige Denken zu fördern. Und auf welchen anderen Punkt wolltest du noch eingehen?
Ja, es war so ein bisschen halt auch dieser Punkt, wo man dann merkt, wie du es so gesagt hast, ich bin auf dem Holzweg. Mhm. Und sich dann irgendwann auch selber... Ja, gerade auch, ich meine, das braucht ja so viel Mut, gerade weil wir ja auch so oft dieses Denken haben von, es ist ganz wichtig, was Mama und Papa dazu sagen, es ist ganz wichtig, was die Leute sagen, mit denen ich angefangen habe zu studieren oder die Leute, mit denen ich Abitur gemacht habe,
was definitiv denken die dann definitiv über mich? Ja, dieses, was denken andere so, ne? Das ist so in unseren Gehirnen so fest und ich finde das auch mal ganz interessant, dann sich so zu überlegen, woher kommt das eigentlich so? Mhm. Und das ist so, grundsätzlich bringt unserem Gehirn oder unserem Überleben oder unserem Sozialverhalten bringt das ja ungemein viel, wenn wir so wissen, was andere denken. So nennt sich ja auch im Fachjargon, wenn ich jetzt das so sagen darf, Theory of Mind, also dass du verstehst, was jemand anders denkt. Und das ist ja auch an sich unheimlich wichtig, quasi zu wissen, was jemand anders denkt, weil dann kannst du halt wissen, will derjenige mir jetzt helfen oder was plant der als nächstes und so oder also generell im sozialen Gefüge ist es unheimlich wichtig zu wissen, was andere denken. Und wenn man so überlegt, ist es eigentlich auch vorteilhaft, dass wir es so wissen oder wissen wollen, was andere denken über bestimmte Taten. Von daher ist es an sich gar nicht mal so schlecht. Das will ich, glaube ich, generell immer so sagen, dass so die Dinge grundsätzlich so nicht gut oder schlecht sind, sondern dass es immer so situationsabhängig ist. Und wenn du es nicht mehr zur Kontrolle hast, dass du nur noch drüber nachdenkst, was andere denken, dann bist du halt in der Abhängigkeit, dann bist du im mentalen Gefängnis, wo du dann dich davon abhängig machst. Aber es ist halt schwierig, so die Grenze zu kennen, weil ich glaube, manchmal ist es schon wirklich gut zu wissen, was andere denken, weil dadurch entstehen ja auch so Dinge wie Empathie zum Beispiel, dass du halt weißt, der andere könnte verletzt sein. Was wird der andere darüber denken, dass diese Person könnte verletzt sein? Dann zeigt man eine empathische Handlung. Also es kann auch extrem viel helfen. Nur dadurch können wir auch überhaupt Mitgefühl zeigen und dadurch, dass wir halt wissen, was könnte der andere gerade brauchen, so. Also es ist schon wichtig zu wissen, was jemand anders denkt, aber ich weiß genau, was du meinst, so dieses Gefühl, vom anderen verurteilt zu werden für die eigene Handlung, obwohl man nur selber für sein eigenes Leben verantwortlich ist. Das ist halt schädlich, so das bringt einen nicht voran, ne? Aber man sagt das immer so schön, aber ob man es dann umsetzt, ist immer noch was anderes, ne? Aber ja, man sollte auf jeden Fall nicht ständig dran denken, dass man von anderen verurteilt wird. Das Lustige ist ja auch, man denkt immer, dass andere auf einen achten würden, aber letztendlich ist so jeder mit sich so selber beschäftigt. Total. Das finde ich immer voll lustig. So. Man denkt immer so, ach, die gucken jetzt gerade auf mich, was mach ich hier gerade? Erstmal so, ja, fühlt sich so beobachtet, aber jeder ist mit sich selber beschäftigt und so und hat gar nicht so die Kapazitäten, über dich nachzudenken. Aber das weiß man halt so nicht.
Weil wir es ja auch so sind, ne? Wenn man einfach nur dann, wenn dieser Gedanke kommt und dann einfach wieder bei sich anfängt, wie oft denkt man jetzt über andere Leute viel? Eigentlich nie, weil man immer in seinem eigenen Gehirn war. Aber
genau, so genau, ja. So, ne? Ja, das finde ich auch so interessant. Du bist, für dich ist nur so dein eigener Kopf, so diese ganze Realität. So. Also das ganze Universum ist quasi nur dein eigener Kopf, so mehr oder weniger. Siehst du es immer nur durch deine Brille und man denkt nur über sich selber nach. Und ja, ich finde auch die Frage unheimlich faszinierend, sich zu fragen, was ist überhaupt so die Realität, so, weil man immer nur so seine eigene Realität hat. Deswegen, selbst wenn man sich jetzt selber so in einer bestimmten Situation irgendwie so wahrnimmt, heißt es ja auch noch lange nicht, dass jemand anders dich so wahrnimmt, geschweige denn dich dafür verurteilt. Also ja, die beste Devise ist wahrscheinlich nicht drüber nachzudenken, was andere denken. Und deswegen habe ich ja auch dann, wie du gesagt hast, das hat Mut erfordert. Damals hat das extrem viel Mut erfordert, weil ich kam dann noch frisch aus der Schule, habe halt auch immer so, da wird man halt so gehörig, folgt immer so den Anweisungen. Und dann war ich halt auch eher so ein bisschen, ja, folgsam und habe dann, hat auf jeden Fall viel Mut erfordert, dann Medizin, ja, aufzuhören. So ein, ja, auch großartiges Studium, auch wichtiges Studium, aber das hat auf jeden Fall der Mut erfordert. Aber ja, ich glaube tatsächlich auch so daran, es ist vielleicht fast schon so ein bisschen irgendwie so spirituell angehaucht, aber dass jeder schon so gewissermaßen so seine Bestimmung hat irgendwie. Und wenn du dann auch so deiner inneren Stimme folgst, dann kann das so nicht falsch sein. Auch wenn es so auf der weltlichen Ebene sich wie ein falscher Schritt, so, wenn das wie ein falscher Schritt aussieht oder so wie Schwäche aussieht oder so aufgeben oder so, glaube ich, dass du so, wenn du deiner Bestimmung folgst, dass das so nur richtig sein kann. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass die Bestimmung so vielfältig sein kann. Jetzt wie zum Beispiel, jetzt, dass du so zum Beispiel meinst, du weißt noch nicht so 100, also du hast so verschiedene Ideen oder so, gehst so in verschiedene Richtungen und so. Ich glaube tatsächlich, dass sich die Bestimmung auch so auf verschiedenen Ebenen so äußern kann. Also, dass du jetzt quasi nicht nur, du musst jetzt nicht nur die eine Tätigkeit machen, um deine Bestimmung zu leben, aber ich glaube so, dass du so eine gewisse Option, so einen Optionsspielraum hast und in diesen Optionen so deine Bestimmung so leben kannst quasi. Ja, aber es erfordert auf jeden Fall viel Mut, weil du denkst, du wirst so von anderen verurteilt und so. Du musst so anderen immer so, du fühlst dich so, als müsstest du dich so rechtfertigen. Ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich auch so ein bisschen rechtfertigen. Ganz krass,
so. Total, Mann.
Gerade bei dir, weil ich finde das übrigens auch richtig cool, wenn ich das auch im Podcast so sagen darf, dass du auch so einen mutigen Schritt selber gemacht hast. Haben jetzt vielleicht noch nicht so viel gesagt, aber das will ich auf jeden Fall gesagt haben. Ich habe das von Anfang an immer verfolgt. Ich fand das unheimlich mutig von dir, großartig, dass du so einen Schritt gemacht hast, weil das eben auch so ein Impuls von dir kam und auch so entgegen aller Wahrscheinlichkeiten oder entgegen aller so...
Against all quasi, odds.
Genau, ja, total, genau, so wollte ich das auch sagen. Alles auf eine Karte gesetzt hast und das fand ich so großartig damals. Und das haben wir auch so ein bisschen so parallel dann auch gemacht. Und dann, auch wenn wir nicht so krassen Kontakt hatten, konnten wir uns auch so ein bisschen verfolgen oder auch drüber reden, irgendwie ab und zu mal, dass man so ein bisschen was macht, was jetzt ein bisschen unkonventionell ist oder so. Aber lieber haben wir früh was gemacht, was vielleicht nicht so passt, als immer etwas zu verfolgen, was wir am Anfang mal gemacht haben, nur um es zu machen und dann später zu bereuen. Aber ja, auf jeden Fall großartig, du warst ja auch sehr mutig, aber ich glaube, wir beide hatten das Gefühl, dass wir uns immer so rechtfertigen müssen dann. Genau, dass man halt immer so schon so, wenn man so ein Gespräch anfängt, schon so sich schon so Antworten irgendwie so zurechtlegt. Hattest du das auch so, dass man schon sich so überlegt, ja, ich erkläre das jetzt so und so oder obwohl man das eigentlich gar nicht erklären muss. So, man muss sich ja nicht von jemandem so erklären, quasi.
Bei mir war so ein Ding, was mir am Anfang immer um die Ohren geschlagen ist, war, wie willst du damit jemals Geld verdienen? Das war immer so ein Stein, der mir eigentlich immer so quasi von außen auferlegt wurde.
Ja, und absolut.
Auch dieses Podcast, wie willst du damit Geld verdienen?
Ja, und das kann ich mir vorstellen.
Ganz oft halt auch dieser monetäre Aspekt, der dann von außen, es geht dann gar nicht darum, so, das habe ich mir halt manchmal auch so gewünscht, dieses, boah geil, du machst einfach das, wo du wirklich Bock drauf hast. Es ist dann immer wieder dieses, aber wie machst du da was draus? Wie willst du damit jemals deine Familie ernähren?
Ja.
Anstatt zu sagen so, ey krass, du machst einfach mal was anders.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Man wünscht sich dann so ein positives Feedback. Könntest du dir vorstellen, dass das daran liegt, dass Leute dann, also es vielleicht so sagen, so reagieren, weil die so vielleicht selber auch so gewisse Ambitionen haben, aber denen so nicht nachgehen und deshalb so nicht, das so nicht ertragen, dass jemand anders das irgendwie so macht, weil ich denke so, jeder hat so seine Ambitionen, aber das, oder halt so seine Träume oder halt so Visionen, aber man ist halt vielleicht nicht immer so mutig, dem so nachzugehen und glaubst du, dass dann vielleicht so negatives Feedback so darauf beruht, dass man so ja, das so nicht ertragen kann, dass du dann deinen Weg gehen möchtest, auch wenn er so steinig ist?
Das tut halt einfach weh. Ich glaube, das ist auch so die eine der Grundlagen für Neid auch, dass wir quasi unzufrieden mit uns selbst sind. Und wenn du dann quasi jemanden hast, der vor dir rumhüpft und sagt so, hey, ich mache aber mein eigenes Ding. Und dann musst du ja, dann gibt's ja quasi eigentlich nur zwei Optionen. Entweder du kommst bei dir an und sagst, hey, ich bin unglücklich, ich sollte was verändern. Oder der viel leichtere Weg ist, das ist eh alles scheiße.
Genau, ja, absolut.
Und
ja,
dann musst du halt auch nichts verändern, weißt du. Dann kannst du ja auch einfach in deinem... Und es geht ja auch nicht darum zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Aber dieses so, was möchtest du wirklich?
Genau, was möchtest du wirklich? Das ist unheimlich wichtig. Und manche trauen sich das dann vielleicht nicht, aber es ist halt auch, glaube ich, wieder so, wo wir eben schon vor dem Podcast drüber geredet haben, auch so die Frequenz, die man so hat oder diese Stimmung, die man so hat. Welche Emotionen spürst du so? Oft ist ja auch die Emotion unheimlich wichtig, so die dein Handeln so bestimmen kann. Und wenn du dann eher so in der Angst bist, bist du auch eher so ein bisschen so gelähmt. Also klar, die Angst kann dann auch motivieren oder kann dann auch antreiben, aber viele sind dann vielleicht auch, vielleicht so gelähmt, sag ich mal, an der Angst. Und da haben wir ja eben drüber geredet, dass so das Gegenteil zum Beispiel dann auch so Liebe sein könnte, wenn du dann auf einer höheren Frequenz quasi schwingst, also eine höhere Energie hast oder in der Liebe quasi dich befindest, in der positiven Liebe, dass du dann daraus gehend so eher so nährend bist oder eher so geben kannst oder auch eher mal so ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen kannst. Klar, man kann auch in der Angst aus der Komfortzone gehen, aber klar, trotz der Angst kannst du aus der Komfortzone gehen. Aber ich glaube, mit der Liebe hilft es dir dann auch so deinen Weg so zu finden oder so auf dein Herz zu hören quasi und dann auch wirklich den Schritt zu machen. Und deswegen glaube ich, dass die Emotionen auch oft so unterdrücken kann und dass die dann, ja, dass man vielleicht dann so eine Angst spürt oder was auch andere Emotionen verspürt und die anderen so daran hindern. Ne? Siehst du das auch so, dass das so vielleicht auch auf den Emotionen so beruhen kann? Dass es natürlich auch ein großes Stück Mut erfordert, die auch dann trotz der Angst ins Handeln, einem hilft, ins Handeln zu kommen.
Total. Also gerade was, oder wenn man für Liebe vielleicht auch ein anderes, die Fülle.
Genau, ja,
also
die Fülle ist auch ein anderes
Wort dafür, ja. Es ist so, alles ist da, aber es ist ja viel, ich meine, da können wir auch wieder so einen kleinen Bogen zur Schule machen. Es wird uns ja ganz oft auch eingeredet, du bist noch nicht genug.
Ja,
es
absolut.
Es ist noch nicht alles da.
Das stimmt, ja
so, definitiv. Mathe und Deutsch hat vielleicht funktioniert, aber in Erdkunde, da musst du jetzt noch mal hier deine Zähne zusammenreißen.
Genau, ja, absolut. Das ist dann immer das Fazit, wenn das Zeugnis dann kommt. Eigentlich kann das nur sein, wenn du nur Einsen hast, dann kann dir keiner was sagen. Aber sobald du irgendwie in einem Fach irgendwie eine Schwäche gezeigt hast, wird dann direkt eine Kritik geäußert und dann ist wieder das Mangelbewusstsein. Und das Kind kommt dann ins Mangelbewusstsein und entdeckt gar nicht seine eigenen Stärken. Und ich denke so, jeder Mensch kommt auf die Welt mit besonderen Gaben, mit Talenten, die er in die Welt geben kann, wo er sich selber verschenken kann. Kommt mit unfassbaren Möglichkeiten auf die Welt und dann bleibt man in diesem Mangelbewusstsein plötzlich, nur weil ein Fach irgendwie nicht so gestimmt hat. Und hat dann immer so ewig so dieses Gefühl von Angst und Mangel. Und ich finde es schön, dass du gesagt hast Fülle, weil Fülle ist auch so eins von diesen Wörtern. Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Wörtern, ob du es jetzt Liebe oder Fülle oder wie auch immer nennen magst. Das ist halt alles so eine Schwingung quasi, dass du immer in diesen positiven Energien quasi bist und dann auch so an dich selber glaubst. Und daher kommt ja auch das Selbstvertrauen. Und zu dem, was du gesagt hast mit den Mängeln und so, fällt mir auch ein schönes Zitat ein. Ich glaube, von Michelangelo war das. Er hat auch damals dann diesen David gemacht, diese große Statue in Florenz, diese 5 Meter Statue. Und dann wurde er gefragt, wie er das geschafft hat, diesen David zu machen. Und dann hat er gesagt, ich habe nur alles weggemacht, was nicht David ist. Das finde ich halt unheimlich schön, so diese Idee. Ich glaube, das kann man auch so auf sich selber übertragen, so, dass du so grandios wie diese David-Statue sein kannst, dass du nur alles wegmachen musst, was du so nicht bist. Quasi, das heißt jetzt nicht, dass du jetzt Sachen verdrängen musst, die auch ein Teil von dir sind oder wo du das Gefühl hast, das gehört so nicht zu mir, das brauchen wir jetzt nicht verdrängen, kann man sich schon mit befassen, aber dass man so alles so freischaufelt, was man selber ist, und um sein eigenes Potenzial zu finden. Da gab es auch noch so einen anderen Spruch, der mir auch noch dazu eingefallen ist, dass man irgendwie nicht, dass quasi das Schulsystem so ist, wie als würde man verschiedene Tiere vergleichen, irgendwie so einen Affen, einen Fisch und so weiter, und die werden dann alle beurteilt, wie die den Baum hochklettern oder so. Da gibt es auch so ein Zitat, ja. Das ist von Einstein oder so. Das ist mir auch direkt aufgefallen. Und da haben wir auch eben schon drüber geredet, dass so jeder so seine Gaben oder Talente hat und dass es dann im Schulsystem so eine Gleichmacherei ist. Und wenn du dann bestimmte Mängel hast, dann wird auf die Mängel geguckt und nicht auf deine eigenen Talente, die du so mitbringen kannst. Ne? Und deswegen ist es unheimlich wichtig, so seine eigenen Gaben zu finden oder seine eigenen Talente. Was würdest du so sagen, wie du das so machen würdest, dass du so deine eigenen Stärken oder so entdeckst, dass du so weißt, ja, dafür kann ich stehen, da kann ich mich auf mich selber verlassen und so?
Ich glaube, es ist ja auch immer wieder dieses, ich würde sagen, ganz klar Reisen, raus aus der Kommune. Also wirklich so einfach mal, weil ich glaube, was mir auch immer krass geholfen hat, war, an einen Ort zu gehen, wo mich keiner kannte. Weil dann kannst du auf einmal sein, wer du willst. Natürlich bringst du diesen Kopf immer mit, der quasi auch diese Erinnerung hat von, ey, guck mal, als ich aufgewachsen bin, war ich so. Und ich finde das auch immer total krass wieder, wenn ich hier so nach Düsseldorf komme, dann wird man auch wieder mit seinem alten Ich so ein bisschen
absolut konfrontiert. Absolut, das ist interessant, ne? Ja.
Dass du immer wieder, als möchte die Welt dich auch wieder so ein bisschen so in diesen Charakter reindrücken, der du mal warst.
Finde ich unheimlich interessant, dass du das auch so siehst. Absolut, sehr faszinierend, weil ich das auch so durch diese ganzen Reisen so erlebt habe. So ganz woanders hinkommen, da darfst du ein neues Selbst entfalten, nicht unbedingt sich selber finden, das wird immer so gesagt, sich selber finden, aber vielleicht eher sich selber so kreieren oder erbauen. Und dann kommt man wieder so in sein altes Muster und dann erfüllt man wieder so bestimmte Rollen. Ich glaube, das ist auch sogar ein psychologischer Effekt oder so, der auch so einen Namen hat. Das ist auf jeden Fall so eine Art self-fulfilling prophecy, dass du halt quasi immer die Erwartungen anderer erfüllst und diese Rolle erfüllst, die von dir erwarten quasi. Die haben so eine gewisse Erwartung, wie du dich verhältst, was du für eine Rolle einnimmst, und dementsprechend wirst du dann auch. Deswegen ist es wahrscheinlich unheimlich gut, dass du dann, um dich selber so zu kreieren oder deine Stärken zu finden, rausgehst. Das finde ich auch unheimlich schön, dass du das auch so sagst. Das geht mir auch so mit dem Reisen. Oder auch in eine andere Stadt ziehen, zum Beispiel, du bist nach Berlin gezogen dann. So ein ganz anderes Umfeld, auch ein bisschen auch raus aus der Komfortzone, wo man nicht so den bestimmten Erwartungen so anderer
total folgt. Ne? Ja, wo du halt auch so mal wieder irgendwie frei sein kannst.
Genau, ne? Ja, absolut, ja. Und frei, das, ja. Freiheit ist, glaube ich, auch so ein großer Wert für dich quasi, ne?
Ich glaube, am Ende für uns alle. Ich glaube, wir erlauben es uns halt. Weil ich meine, Freiheit ist ja auch beängstigend. Wenn du auf einmal
absolut, ja,
24 Stunden deines Tages oder sagen wir nach dem Schlafen irgendwie 16 Stunden oder 18, was auch immer, zur Verfügung hast und dann denkst du, ey krass, ich kann jetzt wirklich, und definitiv, nicht nur 2 Tage die Woche, sondern so jeden Tag entscheiden, was mache ich mit dieser Zeit.
Ja.
Das war ganz wichtig, also als ich die Folge mit Herrn Konrad aufgenommen habe.
Ja, die habe ich auch noch in Erinnerung.
Das war so eins der fundamentalen Dinge irgendwie aus dieser Folge, dass er meinte, ich werde auf diese ganze Freiheit nicht klar. Ich brauche irgendwie so ein Gerüst, wo mir so jemand so ein bisschen sagt, so, das habe ich zu tun, da muss ich dann da sein. Und in mir war da immer schon so eine Natur, die gesagt hat, so, nee Mann, ich will das nicht.
Ja, also du sagst, wir alle streben nach Freiheit, aber vielleicht so nach unterschiedlichen Level von Freiheit oder halt unterschiedliche Ebenen von Freiheit.
Ja.
Also so, wir haben da unterschiedliche Vorlieben, was Freiheit angeht. Also
allein das Bedürfnis, irgendwie in Urlaub zu fahren und irgendwie quasi auch alles loszulassen, da kann man sagen, das gibt es und das erlauben sich manche Leute halt temporär, weil sie sagen, okay, ich muss jetzt aber erstmal hier Geld verdienen und erstmal die Zähne zusammenbeißen, damit ich dann 2 Wochen oder 4 Wochen Freiheit habe und dann gehe ich aber wieder zurück. Ja. Und was ja überhaupt nicht verwerflich ist, da ist ja, gibt es ja keins von, so, das sollte so nicht sein oder
genau,
das ist
falsch. Man sollte generell so einen Lifestyle nicht verurteilen oder so. Ne?
Es ist alles so, wie es sein soll, aber halt dieses, ich glaube schon, dass wir alle irgendwie so ein Bedürfnis nach Freiheit in uns haben. Die Frage ist halt, stehst du auf und sagst, ich möchte frei sein? Oder du bleibst halt sitzen und sagst, ich warte nochmal auf die nächste Präsentation. Ja. Vielleicht stehe ich dann da auf.
Ja, genau, so ich finde das schön, wie du das gesagt hast, weil ich nämlich auch der festen Überzeugung bin, dass du dich immer so für Freiheit so aktiv entscheiden musst. Ich glaube generell so für viele Dinge, die man so im Leben so haben will, das ist vielleicht oft gar nicht so klar, muss man irgendwie so eine Art bewusste Entscheidung treffen. So. So, und das sich auch so jeden Tag aufs Neue holen, das bringt dann irgendwie nichts, das mal so einmal zu machen, sondern das muss man sich dann irgendwie immer so neu erarbeiten. Quasi auch so eine Freiheit muss man sich wahrscheinlich immer neu erarbeiten, weil man auch schnell in die Unfreiheit gelangt. Also man gelangt unheimlich schnell zum Beispiel in so eine emotionale oder mentale Unfreiheit. Man kann von so vielen Dingen unfrei gemacht werden, von seinen eigenen Glaubenssätzen, von seiner eigenen Lebensweise. Man muss sich, glaube ich, das immer wieder so neu erarbeiten. Deswegen finde ich es schön, wie du das gesagt hast, dass du so jeden Tag dann so sagst, so aufstehen und wieder so neu sagen, ich will jetzt so frei sein. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn man sich so seiner Werte bewusst ist, um so zu wissen, wofür steht man so jeden Tag ein, dass man so einen Kompass hat, irgendwie, dass man so jeden Tag weiß, so, ja, dafür will ich jetzt so wieder einstehen, für die Freiheit quasi zum Beispiel. Wie würdest du jetzt Freiheit so für dich definieren, jetzt so konkret auf deine Lebenssituation bezogen?
Boah, ich finde das allein hier hat Freiheit, weißt du, dass wir heute hier einfach sitzen können und einfach so ein bisschen übers Leben philosophieren, weißt du?
Definitiv,
das hat so, ich meine, in dieser unfreien Welt, in der wir uns so ein bisschen befinden, ich weiß nicht, wie. Ich finde das erste Mal, wo ich, nee, das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich finde auch unsere Welt ist irgendwie sehr stark darauf ausgelegt, eigentlich immer wieder dafür zu sorgen, dass wir alle kein Gefühl von Freiheit haben. Ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst, aber ich habe sehr oft das Gefühl, dass, dass es eigentlich darum geht, dass wir nicht frei sind.
Und immer konform zu sein quasi, ne? Ich glaube, das ist auch einer unserer großen Charakteristika unserer Kultur, dass unsere Kultur immer so darauf aufgebaut ist, irgendwie so konform zu sein, immer bestimmten Mustern zu entsprechen, quasi irgendwie wie so das, Mittel, um unsere Gesellschaft so zusammenzuhalten, dieser Klebstoff für unsere Gesellschaft, immer so konform zu sein. Und das, dazu gehört so eine gewisse Unfreiheit dazu, glaube ich. Dass unsere Kultur, glaube ich, jetzt nicht nur die westliche Kultur, generell Kultur so, darauf beruht, es gibt immer so Normen, es gibt so bestimmte Muster in der Gesellschaft, dass man denen so folgt und dass das einen allein schon oft so unfrei machen kann. Und ja, da gibt's ja immer so diese ganzen Regeln, an die man sich dann so halten muss und, oder allgemein viele Dinge, die einen so irgendwie unfrei fühlen lassen. Ja, ich glaube, letztendlich ist das Wichtigste so, dass du so dich dann trotzdem so im Kopf so frei fühlst. Also ich glaube so, dass die äußeren Umstände vielleicht manchmal gar nicht so viel, ja klar, sie können schon Einfluss auf deine Freiheit haben, aber dass der wichtigste Aspekt für deine Freiheit auch schon so in deinem Kopf so stattfindet. Dass du quasi so sagst, in deinem Kopf bist du so frei. Also, dass man dir so in diese Grenze so nicht übertreten kann quasi, dass dein Kopf so das freiste oder ja, dass dein Kopf so komplett frei ist. Und selbst in einer unfreien Gesellschaft, gegen die man ja vorgehen kann, wir können ja als Individuum auch dafür einstehen, dass wir eine freiere Welt wollen oder bestimmte Unfreiheiten auflösen wollen. Aber ich glaube, das beginnt auch immer so im Kopf. Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viele Zitate bringe, aber ein Zitat wird mir noch gefallen hier von Picasso. Everything you can imagine is real. Also das hat er natürlich nicht auf Englisch gesagt, ist ja Spanier, aber also alles, was du dir vorstellen kannst, ist so real. Also wenn du dir deine Freiheit so selber vorstellen kannst, dann gibt es eigentlich auch so keine Grenzen für. Aber natürlich müssen wir auch über das Weltliche nachdenken, so dass es auch wirklich dann nicht nur dein Kopf sein kann. Du musst dir natürlich auch deine Freiheit wirklich erschaffen. Aber ich stimme dir zu, wie wir hier sitzen, das fühlt sich schon frei an. Also es ist schon nicht schlecht.
Ja, es hat halt auch irgendwie... Ja, einfach eine Wichtigkeit.
Mhm.
Frei auch, ich meine, das habe ich so irgendwie ganz oft, wenn ich so durch die Straßen laufe, habe ich auch irgendwie das Gefühl, so dass halt einfach viele Leute sich auch nicht erlauben, frei zu denken, weil es halt so eine Scheuklappenwelt auch irgendwie so ein bisschen ist. Und gerade auch vielleicht dieser Punkt, der irgendwie so am Anfang schon so mit rein ist, dass man halt auch ganz oft eigene Entscheidungen nicht trifft, weil man denkt, was sollen die anderen denn
von mir denken? Genau, ich glaube, dass das sehr viel auch auf so Entscheidungen so zurückzuführen ist, dann, dass du deine eigenen Lebensentscheidungen so triffst auf einer unfreien Basis, so, ne? dass du dir da zu viel Gedanken drüber machst, dass Leute sich zu viel Gedanken drüber machen, was andere davon halten würden oder so. Ja, ich glaube, das mit dem freien Denken und mit den Scheuklappen ist auf jeden Fall ein unheimlich wichtiger Punkt und es ist halt nur die Frage, wie kann man so in eine Freiheit kommen? Was mir jetzt dazu zum Beispiel spontan einfällt, wäre so irgendwie so ein höheres Bewusstsein quasi zu schaffen, dass man irgendwie so bewusster wird und sich so überhaupt erstmal dieser Ketten so bewusst wird. So. Mhm. Ich glaube, weil das ist erstmal schon ein Punkt, der auch nicht so ganz einfach ist, überhaupt erstmal anzuerkennen, wo bin ich denn überhaupt unfrei? Weil du kannst ja so unfrei auf so vielen Ebenen sein, dann ist es wahrscheinlich unheimlich wichtig, ja, überhaupt erstmal zu entdecken, auf welcher Ebene bin ich überhaupt unfrei? So. Und das kann auch erstmal viel Zeit und Energie kosten, überhaupt erstmal herauszufinden, wo man überhaupt unfrei ist und dann dementsprechend handeln zu können.
Ja, total. Wie siehst du das denn mit den Tieren, Mann? Da hast du ja auch eben so ein bisschen gesagt, das ist so ein kleines Herzensthema von dir, wo du sagst...
Ja, absolut. Ja, nett, dass du das fragst. Das wollte ich auf jeden Fall bringen. Das passt auch zum Thema unfrei. Also tatsächlich, ich habe ja dann, nachdem ich Medizin studiert habe, weitergemacht mit Psychologie, aber auch Biologie. Ich wollte dann eigentlich beides studieren, ging dann leider nicht einen Bachelor in beidem zu machen zeitgleich. Habe mich dann auf Biologie fokussiert und habe da wirklich auch so wieder so diese Kindheitsleidenschaft wiedergefunden, wie ich schon seit Kindheitstagen hatte. Als Kind habe ich mich eigentlich größtenteils mit Tieren auch befasst und habe da schon so diese Berufung gefühlt und die habe ich dann auch wiedergefunden. Und das hat auch dafür gesorgt, dass ich mich wieder sehr, sehr frei gefühlt habe. Und dann habe ich halt die Möglichkeit gefunden, Tiere zu studieren als Verhaltensbiologe und das hat mich dann auch wieder den Tieren viel näher gebracht und hat mich dann auch noch viel mehr auch mit den Tieren wieder auseinandergesetzt, was dann in der Schule eine Zeit lang zu kurz gekommen war. Auch wieder so ein bisschen aus dem unfreien Gedanken, ist das irgendwie so uncool, wenn man so eine Art Hobby hat oder so. Da war dann eher so Fußball mein Hobby, weil man dann vielleicht ein bisschen so cooler war irgendwie quasi. Nicht nur, aber habe ich jedenfalls wieder den Weg zurück zu den Tieren gefunden. Und was ich auf jeden Fall jetzt gerne, danke, dass du es nochmal fragst, in den Podcast unbedingt bringen wollen würde, ist, dass wir auch für eine freie Gesellschaft quasi alle Geschöpfe so mit berücksichtigen müssen. Und dazu gehören auf jeden Fall auch die Tiere, unsere Mitgeschöpfe, die ganz nah mit uns verwandt sind, mit denen wir unheimlich viel teilen, also nicht nur DNA, sondern auch alle möglichen Facetten an Verhaltensweisen, soziale Verhaltensweisen, Emotionen, die können ja auch diese, also wenn wir jetzt ganz viele Tiere nehmen, die können auch ähnliche Emotionen verspüren wie wir, Freude, Schmerz, Trauer, wollen auch soziale Bindungen eingehen. Und die Tiere sind tatsächlich sehr unfrei in unserer Gesellschaft, dahingehend, dass wir halt den Tieren kein Recht einräumen. Also allein schon rechtlich gesehen sind in vielen Ländern, auch in Deutschland, Tiere keine Lebewesen, sondern nur so Dinge. Und das ist auch schon sehr kritisch zu betrachten. Es gibt sogar Wissenschaftler, die dann den Tieren auch Persönlichkeitsrechte einräumen wollen. Das ist jetzt nochmal eine andere Debatte, aber was ich auf jeden Fall als Message transportieren möchte, ist, dass wir darüber nachdenken müssen, wie frei sind unsere Tiere und wie behandeln wir unsere Tiere. Spezielle Punkte dabei sind zum Beispiel die Massentierhaltung. Da müssen wir uns ganz klar fragen, so, ist das heute noch gerechtfertigt? So in unserer modernen Gesellschaft, wo wir immer auf Mitgefühl uns berufen wollen und immer so predigen, dass jeder frei sein soll, dass jeder unversehrt sein soll und so, da ist halt die Frage, es ist noch ein kontroverses Thema. Viele wollen dann so nicht hingucken. Ich mache zum Beispiel auch so privat Tierrechtsaktivismus, wo dann auch viele Leute gar nicht hingucken wollen. Wir zeigen dann zum Beispiel die Aufnahmen von den Tieren in der Massentierhaltung und die Unfreiheit dieser Tiere und die Versklavung dieser Tiere. Oder quasi, den Begriff wollen auch viele nicht hören, den Holocaust der Tiere. Und die Tiere sind absolut unfrei und werden total versklavt und missbraucht. Und da müssen wir uns halt ganz klar fragen, so für eine freie Gesellschaft können wir die Tiere weiterhin so behandeln? Oder müssen wir, oder sollten wir, jeder Einzelne hat da die Verantwortung, solange wir im Supermarkt diese Produkte kaufen, ja, sorgen wir dafür, dass diese Tiere weiter ausgebeutet werden. Und diese Tiere sind halt auch, genauso wie du und ich, sie haben auch, ja, Emotionen, Einzelschicksale, sie haben Persönlichkeiten. Deswegen, ja, möchte ich gerne für die Zuhörer die Idee in den Raum werfen, so vegan zu leben, sich damit zu befassen, wie die Tiere behandelt werden. Da gibt's auch wieder noch ein ganz tolles Zitat irgendwie von Leo Tolstoy, der auch gesagt hat, solange es Schlachthöfe geben wird, wird es auch Schlachtfelder geben. Also das passt jetzt auch zufällig ganz genau in die momentane Situation, dass wir uns ja da gar nicht wundern brauchen, wie wir uns gegenseitig behandeln, weil wir halt auch so schutzlose und unschuldige Geschöpfe ja so behandeln. Und genau, das ist jetzt so die Message, die ich gerne noch so bringen würde, dass wir uns da auch so überlegen, ja, wie behandeln wir unsere Mitgeschöpfe und wie wollen wir als Gesellschaft so moralisch weiter wachsen oder auch für die Freiheit kämpfen. Da kann auch jeder zu dieser Bewegung zu beitragen. Ich persönlich mache das auch ganz gerne, weil ich jetzt natürlich auch so ein bisschen Grundwissen habe, so durch die Verhaltensbiologie, weil ich jetzt ja auch ja, Verhaltensbiologe bin, da habe ich so ein gewisses Grundwissen, was ich auch reinbringen kann, aber jeder kann da ja auch ja was zu beitragen. Und genau, also das ist unheimlich wichtig zu überlegen, wie wir unsere Mitgeschöpfe behandeln wollen.
Ja, und glaube ich am Ende auch so uns selbst irgendwie, ne? Wenn wir schaffen, quasi andere Wesen schlecht zu behandeln, dann schaffen wir es ja auch immer wieder, uns schlecht zu behandeln.
Absolut, ja, das ist total miteinander verknüpft. Und man kann sich das auch so vorstellen, dass du dir natürlich auch die Energie von diesen Lebewesen natürlich auch in dich aufnimmst, so, ne? Also wenn zum Beispiel so ein Tier dann aus der Massentierhaltung irgendwie gestresst war oder halt Leid durchleben musste, dass du natürlich, wenn du das Produkt konsumierst, nimmst du natürlich auch diese Vibes quasi mehr oder weniger auf. Ne? Musst du dir halt überlegen, ja, willst du das in dich aufnehmen? Willst du dir selber halt damit auch schaden? Aber ja, ich stimme dir zu, also wie wir uns selber behandeln, wie wir andere Menschen behandeln, wie wir generell den Planeten behandeln, das ist ja auch wieder ein großes Thema, nicht nur die Massentierhaltung, sondern auch der ganze Planet, generell die Ökosysteme. Wie behandeln wir den ganzen Planeten quasi, ne? Die ganzen Ökosysteme. Und was, glaube ich, auch vielen Leuten gar nicht klar ist, ist, dass wir auch ohne die Biodiversität gar nicht überleben können, so. Also wir nehmen uns quasi, wir sägen quasi am eigenen Ast, auf dem wir sitzen, wie wir den ganzen Planeten generell behandeln, wie wir uns selber behandeln, also als Individuum, wie wir andere Menschen behandeln, wie wir den Planeten behandeln, Tiere behandeln. Und ja, ich glaube, das können wir auch alles so ein bisschen in Einklang bringen. Und da schließt sich auch ein bisschen wieder der Kreis, wo wir eben drüber gesprochen haben, wenn wir über diese Fülle oder diese Liebe reden, dann ist das auch wieder so ein bisschen diese ja emotionale Frequenz, auf der du schwingst, dass du dann halt eher in der Lage bist, aus Liebe zu handeln und dann vielleicht so überlegst, die Tiere oder den Planeten oder dich selber oder andere Menschen besser zu behandeln. Das kommt dann, glaube ich, alles ein bisschen so zusammen, mehr oder weniger. Und wenn du dich selber dann auch besser behandelst, dann kannst du auch wieder andere besser behandeln. Das ist, glaube ich, auch immer so ein positiver Feedback-Loop quasi, dass du dann immer, wenn du selber in einer besseren Stimmung bist und dich selber besser behandelst, hast du vielleicht auch schon so erlebt, also so kenne ich das, wenn man sich selber besser behandelt, dass man auch anderen mehr geben kann oder andere besser behandeln kann.
Ganz klar, ich glaube, wenn es dir selbst halt gut geht, fällt es dir auch viel leichter, irgendwie gut mit deinen Mitmenschen umzugehen. Mhm.
Ja, definitiv. Definitiv, das ist auch immer so ein Kreislauf quasi, dass du dann, ja, nicht nur dich selber gut behandelt, sondern alle um dich herum. Und ja, das ist natürlich dann auch, das wäre natürlich dann auch super mal zu sehen, kann man natürlich jetzt schwer messen, aber wenn sich das wie so eine Welle so durch die Gesellschaft so verbreiten, ne, quasi, dass du dann auch, gibt's ja auch immer so die Möglichkeit, dass du dann so andere mit ansteckst und so die stecken wieder andere an und so mit dieser positiven Energie oder mit diesem Mitgefühl. Ja, das wäre mal interessant, das dann so auf der Gesellschaftsebene zu sehen, ob man dann so als Gesellschaft so quasi wachsen kann. Ja, nicht nur als Individuum, sondern auch als Gesellschaft so vorankommen kann. Da kann natürlich auch jeder so viel beitragen. Das ist immer so, ich glaube, die Macht des Einzelnen ist immer so ein bisschen unterschätzt. Klar, heutzutage gehen wir schon als Individuum richtig unter irgendwie so. Man ist dann so eine Nummer quasi, man ist da so ein bisschen anonym, gerade auch irgendwie so in großen Städten. Aber ich glaube, so die Macht des Einzelnen sollte so nicht unterschätzt werden. Ich habe mal irgendwo gehört, ich weiß nicht, ob du das auch mal gehört hast, sondern ob das stimmt, dass jeder mit jedem anderen auf der Welt über 6 Ecken oder so sogar in Verbindung steht. Also du hast eigentlich schon ein größeres, also du hast schon einen gewissen Einfluss so, du hast schon so ein Netzwerk, was auf andere so wirken kann. Und das wäre auf jeden Fall mal interessant zu sehen, auf verschiedenen Gesellschaftsebenen, auch zum Beispiel im Bildungssystem, um da jetzt auch wieder darauf zurückzukommen, wie sich das dann so äußern würde. dass es da auch weniger auf Verurteilung oder Bewertung geachtet wird, sondern eher um das Lernen und das autonome Denken und so weiter, seinen Weg zu finden.
Total. Ja, und da ist man auch irgendwie wieder so bei Freiheit, so, ne? Mhm. Auch wieder dieses frei leben, frei entscheiden. Mhm. Ja, und das fehlt mir irgendwie heutzutage so ein bisschen so gemeingesellschaftlich. Mhm. Keine Ahnung, ich bin gestern Abend irgendwie durch die Düsseldorfer Altstadt gelaufen und ich fand es irgendwie, weiß ich nicht, ich fand es irgendwie erschreckend. Ich habe mich total unwohl irgendwie gefühlt. Es war so, ja, irgendwie das Gegenteil von frei sein. Überall standen diese Teststationen und es war wieder so, die Clubs dürfen jetzt wieder aufmachen, aber vorher musst du dich halt irgendwie so testen lassen. Und es ist immer wieder so, als ist da so ein unsichtbarer Richter, dem man wieder irgendwie so die Verantwortung abgibt und sagt so, okay, du darfst jetzt entscheiden, ob ich hier rein darf. Es ist jetzt nicht quasi nur noch der Türsteher, sondern es ist vorher sogar noch irgendwie so eine Teststelle oder irgendwas, irgendjemand, der quasi...
Ja. Ich weiß, was du meinst,
wieder über dich richtet, aber du halt selber nicht über dich richtest. So entscheidest du, ob du gesund bist oder entscheidet das jemand anders?
Genau.
Entscheidest du, was du machen möchtest oder entscheidet es wieder irgendwie, keine Ahnung, irgendein Glaubenssatz, den du in dir trägst?
Das stimmt, ja. Oder den die Gesellschaft in sich trägt quasi, ne? Aber ich stimme dir absolut zu, dass da auch immer so äußere Beschränkungen sind und auch wenn ich eben meinte, dass man im Kopf frei sein soll, gibt es trotzdem irgendwie immer so Schranken von außen, die einen so einengen, ne? Und dass man da immer so selber da so gefühlt so gegen ankämpft dann so quasi, ne? Und ja, ist auch immer so die Frage, warum gibt es in der Gesellschaft immer so ständig so diese ganzen Schranken und irgendwie gibt es da schon so ein bisschen so diese Idee oder so, ich glaube, das sehen wir auch beide so ein bisschen ähnlich, dass es auch so ein bisschen darum geht, so die Massen irgendwie so zu lenken quasi, ne? Und dann
Teile und
Herrsche. So einen Griff zu haben und da helfen natürlich dann immer so Einschränkungen und Regeln und so weiter, das ja, das ist dann schon so ein bisschen, dass dann auch die Massen so gelenkt werden sollen. Ne? Und dann ist es auch oft so, dass schnell irgendwie so eine Art kollektives Bewusstsein oder so eine Art kollektives Verhalten schnell eintritt. Gerade bei Menschen ist es auch sehr interessant zu beobachten, dass du sehr schnell so eine gewisse Idee oder so einen gewissen Glaubenssatz in die Gesellschaft so einpflanzen kannst und der sich dann wie so ein Lauffeuer immer so verbreitet. Ne? Mhm. Und das geht auch immer schnell über die Angst, wo wir auch wieder bei der Emotion sind quasi. Und ja, ich stimme dir absolut zu. Das ist wirklich, ich meine, in unserer, in dem Ort, wo wir jetzt wohnen, können wir uns, glaube ich, nicht beklagen, weil es andere Länder oder Orte gibt, wo es mit der Freiheit noch viel schlechter steht. Aber trotzdem, auch hier kann man natürlich sagen, gewisse Freiheiten werden vielleicht an manchen Stellen so genommen, obwohl das nicht so gerechtfertigt ist oder nötig ist. So. Einfach nur so aus Prinzip gefühlt, einfach um die Massen so ein bisschen zu steuern.
Was auch in der Schule halt manchmal so ist. So als Angstpunkt irgendwie in letzter Zeit habe, dass ich so glaube, so hört das vielleicht nie auf, wird das vielleicht eher noch viel schlimmer, dass wir eigentlich immer weiter auseinandergetrieben werden, bis wir irgendwann an einem Punkt sind, wo diese soziale Isolierung so krass ist, dass wir eigentlich gar nicht mehr richtig auf Menschen zugehen können.
Ja,
dass
absolut,
wir so
Das ist mir auch schon
einsam auch irgendwie sind.
Das ist mir auch aufgefallen. Zum Beispiel heute Morgen war ich dann irgendwie auch so joggen und dann so ein Pärchen kam mir so entgegen und die sind dann sogar so hintereinander gelaufen, obwohl da so richtig viel Platz war quasi. Die Leute gehen schon immer so automatisch so auf Abstand quasi, auch so im Freien und auch wenn es so keine Indikation dafür gibt, dass man sich so fürchten muss oder so. Wir kennen das zwar auch aus dem Tierreich, also es gibt bei verschiedensten Tierarten, sei es jetzt Insekten oder Affen oder Fledermäuse, kennen wir das, dass da so gewisses Verhalten gezeigt wird, dass zum Beispiel kranke Tiere sich selbst distanzieren oder andere gesunde Tiere, kranke Tiere so ein bisschen meiden. Das kennen wir zwar beim Tierreich auch, bei verwandten Lebewesen auch, aber die Art und Weise, wie das bei uns jetzt ausgeartet ist teilweise, das ist schon, ob sich das auch wieder so richtig so eingepflanzt hat ins Gehirn, dass man so, oder in die Köpfe der Menschen, dass man so gar nicht mehr so zurück kann quasi, ne? Das ist schon so lange auf so eine krasse Art und Weise praktiziert wurde, dass man da gar nicht mehr so den Weg zurückfindet, so ein normales soziales Miteinander. Wenn man mal bedenkt, wie wichtig das soziale Leben für uns ja auch ist. Ne? Wir sind ja auch so extrem soziale Wesen. Ne? Man muss sich ja nur mal unser Gesicht angucken, mit Augen irgendwie, um jemanden zu sehen, um Mund, um zu kommunizieren, Ohren, um zu kommunizieren und so. Wir sind ja wirklich auf das soziale Leben komplett ausgerichtet. Und das dann so abzukappen, ist schon die Frage, ob uns das so langfristig beeinflusst. Ich mache mir da auch Gedanken über die Kinder tatsächlich, weil das schon auch wieder auf die Unfreiheit, um auf die Unfreiheit zu sprechen zu kommen, dass dann Kinder auch nicht nur durch die Schule natürlich eh schon eingeschränkt werden, sondern durch momentane Situation dann vielleicht noch weiter beeinträchtigt werden können in ihrer Entwicklung so.
Total. Ich denke mir halt so, also ich war so lange so optimistisch irgendwie, dass ich auch immer versucht habe, das Positive so in allem zu sehen. Aber mittlerweile, natürlich kann man auch sagen, kommt von der Angst irgendwie wieder in die Fülle und die Liebe.
Ja.
So, aber ich habe das Gefühl, so sind wir irgendwie schon zu weit an dem Punkt, wo gibt's hier noch einen Weg zurück? Gibt's hier wieder einen Weg zur, ich weiß gar nicht mehr, was ist eigentlich noch normal? Gibt's so ein Wort wie Normalität überhaupt noch? Das ist eigentlich.
Ja.
Ja, Leben sich auch so unwirklich irgendwie anfühlt. Also mittlerweile habe ich so Punkte, wo ich wirklich so denke, so, ey, wo ich manchmal auch mit meinen Erinnerungen von damals irgendwie gar nicht mehr so richtig so, war das wirklich mal so, war das mal...
Ja, das stimmt schon, ja. Ja, das ist wirklich die Frage. So, du hast recht, dass man dann manchmal so, man versucht dann wieder in diese Fülle oder in diese positive Bewusstsein so ranzukommen, aber das ist natürlich dann manchmal schon so ein bisschen so da anrennen, so, ne, das dann immer wieder aufrechtzuerhalten.
Mhm.
Das ist dann irgendwann auch so toxisch positiv, ne? Wenn du immer nur so, sei positiv und so, das kann natürlich auch nicht sein. Das bringt dann auch nicht weiter.
Und dann ist man auch irgendwie wieder so ein Träumertyp, weißt du, der dann wieder irgendwie seine eigene Realität in seinem Kopf erschafft und sagt so, hey, vielleicht wird das alles irgendwie mal wieder so.
Ja, ich glaube, da sind wir auch beide absolute Träumertypen so, was das angeht. Ich vergrabe mich auch unheimlich gerne so in meiner Verhaltensbiologie, in meiner Wissenschaft. So, das ist für mich so eine Art Parallelwelt irgendwie, wo ich mich dann so zurechtfinde und so wohlfühle und so. Und dann das schon so meine Realität ist quasi. Dann habe ich da meine Studien, meine lese ich dann und praktiziere dann so die Wissenschaft, bin dann so ein Teil der Wissenschaft und so. Das sind schon so meine Parallelwelt, wo ich dann so, da hat es mit diesen ganzen, da gibt es natürlich dann andere Regeln und so, aber dann sind es wenigstens nicht so diese Regeln der Gesellschaft, wo ich mich dann so da entfalten kann. Also ich glaube, dass viele Leute sich dann auch schon so eine Art Parallelwelt oft suchen. Also für mich ist das auf jeden Fall so, dass ich mich dann auch so exzessiv und gerne auch dann mit der Wissenschaft so auseinandersetze und dann da so meinen Halt finde oder mich da so zurückziehe. Und ich glaube, dass dann auch, wenn man auch so ein Traumatyp ist, wie wir dann beide auch sind, dass man auch schon so gewissermaßen sich dann auch mal schon so abkapselt und so mal so Abstand von der äußeren Realität zu übernehmen könnte. So.
Ja, und das wird halt auch irgendwann gefährlich, wenn man halt so viel auch in seinem Kopf unterwegs ist und dann dadurch halt auch wieder so dieses echte, greifbare Leben auch irgendwie so an einem vorbeizieht.
Definitiv, ja. Definitiv, da muss man wirklich aufpassen. Auch was die mentale Gesundheit betrifft. Das hattest du, glaube ich, auch mal in einem Podcast aufgegriffen. Fand ich auch sehr gut, dass du es erwähnt hast da. Dass man generell auch so auf sich aufpasst und auch mit der realen Welt wieder so connected quasi, dass man nicht so komplett abgekapselt ist. Ich glaube, das ist immer so ganz gut, da auch ein bisschen so hin und her zu gehen und zu gucken, so wann will ich mich so zurückziehen oder wann will ich so die reale Welt aufnehmen und so. Wobei natürlich auch selbst die reale Welt auch immer so ein krasser Filter ist, ne? Wir sehen halt die Welt immer so quasi so, wie wir selber denken, wie wir selber sind und gar nicht so, wie sie so ist quasi.
Mhm.
Und deswegen, selbst wenn wir jetzt so mit der realen Welt so in Kontakt treten wollen, filtern wir das, glaube ich, immer so krass, dass es auch irgendwie so in unser Bild so passt, ne? Auch wahrscheinlich auch so eine Art Selbstschutz, dass man sich so, nicht zu vielen Dingen aussetzen will, die da so das Ego irgendwie so verletzen könnten oder so.
Total, da sind wir auch wieder bei diesem Punkt, den wir eben schon hatten mit dieser Komfortzone. So. Also, dass du sie halt nicht verlassen musst, wenn du halt sagst, ja, das andere ist eher als Quatsch.
Genau, ja, ja. Wie wichtig würdest du sagen, dass die Komfortzone verlassen wird? Wie oft versuchst du die so zu verlassen? Oder sagst du da manchmal so, ja, bleibe ich jetzt mal doch kurz drin? Oder willst du immer so auf Biegen und Brechen immer so raus? Weil ich weiß, dass du einer bist, der auch sie gerne mal verlässt.
Ich glaube, ich mache es zu oft, Mann. Also diese ständige für Chaos sorgen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, das ist so ein Ding, was so in die letzten 2 Jahre auch so krass reingeht. Ich war immer jemand, der irgendwie dieses Gefühl hatte, wenn alle rechts gehen, muss ich aus Prinzip einfach irgendwie links gehen.
Ja, ja.
Und gerade so...
Hatte ich auch tatsächlich auch in der Schule manchmal so ein bisschen, damals schon das Gefühl, so manchmal auch so ein bisschen so, ja, auch hatte auch was Gutes, aber dass du auch manchmal so ein bisschen stur dann auch in so eine Richtung gehen wolltest. Ne?
Das ist halt auch irgendwie dann so dieses Ding, das ist, manchmal mache ich mir dadurch mein Leben halt auch irgendwie viel, viel schwerer, als es eigentlich sein muss, weil ich mich halt so total schwer tue, damit mich irgendwie anzupassen, weil ich dann das Gefühl habe, okay, dann gebe ich mich gerade in diesem Punkt auf.
Ja,
obwohl es halt manchmal auch irgendwie gut ist, sich vielleicht einfach mal an, weil es das Leben halt auch leichter macht, an gewissen Punkten einfach zu sagen, gut, dann schließe ich mich der Masse jetzt einfach mal an.
Ja,
aber
ich weiß genau,
wie es dann halt auch so wichtig ist, an gewissen Punkten zu sagen, okay, aber hier muss ich jetzt wieder so meinen meinen Weg gehen. Und wie ist denn das bei dir jetzt an dem Punkt, wo du stehst, nach dieser Entscheidung quasi, gut, ich mache jetzt Biologie, mache meinen Weg. An dem Punkt, wo du jetzt stehst, sagst du, hier bin ich glücklich, ich habe mich für mich entschieden. Oder hast du immer noch irgendwie Punkte, wo du sagst, ja gut, irgendwie war es doch nicht das Wahre oder bereue jetzt, hätte vielleicht doch lieber Medizin gemacht. Oder also wie glücklich bist du mit dem Punkt, an dem du stehst und wo stehst du eigentlich gerade? Was steht bei dir gerade so an?
Ja, danke für die Frage. Ich wollte auf jeden Fall erstmal ganz kurz noch davor auf deinen Punkt zurückkommen. Ich finde das auf jeden Fall mega gut, dass du oft aus der Komfortzone kommst. Wirklich meine Hochachtung. Weil es gibt so viele Menschen, die das so gar nicht wagen. Und dann hat man so das Gefühl so, komm, geh mal raus, vielleicht so, für dich kann es auch was bringen. Also finde ich es auf jeden Fall super, dass du es machst. Ich weiß genau, was du meinst, dass man manchmal so vielleicht das zu oft dann quasi macht, ne, dass man sich dann so sagt, jetzt schon wieder so unnötigerweise so abgewichen, Hauptsache so, ich habe das mal so gemacht, wieder das Risiko eingegangen und so. Manchmal kennst du vielleicht so die Grenze nicht oder so. Und deswegen ist es auf jeden Fall manchmal gut, auch ein bisschen konform zu gehen mit der Gesellschaft und auch mal auf den bestehenden Regeln auch so, zu vertrauen. Und dann auch mal mitzugehen mit dem Strom. Das kann dann auch manchmal so ein bisschen tragen. Ich glaube, das ist immer das Gute, dass du so erkennen kannst, an welchen Situationen du es so für dich nutzt, einfach mal mit der Gesellschaft zu gehen, an welchen Seiten du so gegen den Strom gehst. Und jetzt auf die Frage. Ja, danke auf jeden Fall für die Frage. Ja, das ist jetzt ja schon, mit Medizin ist jetzt ja schon eine Weile her. Es ist ja schon 6 Jahre her, dass ich das dann aufgehört habe. Da hatte ich erstmal noch mit Psychologie angefangen, was mich auch unheimlich fasziniert hat. Wie funktioniert die Psyche des Menschen, wie verhält sich der Mensch und so weiter. Aber auch mit Biologie gleichzeitig, das wäre für mich so das Traumfach quasi zu kombinieren. Und das ist eben auch die Verhaltensbiologie, die ich ja jetzt mache, ist quasi so an der Schnittstelle von Biologie und Psychologie vereint quasi genau diese beiden Interessen. Und damals war ich dann aber auch so ein bisschen stur und wollte dann so beides studieren. Dann in Düsseldorf Psychologie gemacht und in Köln Biologie, wollte dann einen beiden Bachelor machen, hab dann aber gemerkt, ja, beide Vollzeitstudiengänge ist jetzt so schlecht gleichzeitig zu machen, dann habe ich mich dann doch für Biologie entschieden, aber konnte mir ein paar Psychologiekurse auch anrechnen lassen und ja, hab dann auch in der Biologie dann auch gefunden, auch wenn das in Köln schwierig ist, in die Verhaltensbiologie zu kommen, weil viele denken vielleicht so, okay, du bist Biologe, dann bist du Biologe, aber das ist bei weitem nicht so. Also ich würde sagen, die Biologie ist so ein extrem vielfältiges Fach, das ist unglaublich. Das sieht man erst, wenn man so in der Biologie so drin ist. Ich meine, das können sich viele vielleicht schon so vorher vorstellen, das kann man sich so vielleicht denken. Klar, das Leben ist vielfältig, da muss es ja viele Fächer geben, aber das ist wirklich unglaublich vielfältig, wie viele Möglichkeiten es da gibt. Du könntest mich jetzt auch hier interviewen und ich würde irgendwie an der Krebsforschung arbeiten oder an der Pflanzenzüchtungsforschung, um halt die Ernährung der Welt zu sichern oder was. Es gibt so viele Möglichkeiten in der Biologie. Das finde ich auch super, so diese Interdisziplinarität. Und ich habe dann halt im Bachelor dann auch meinen Weg gefunden in die Verhaltensbiologie. Da war auch ein Praktikum tatsächlich maßgebend, wo ich dann beim relativ berühmten Verhaltensbiologen, der auch so ein Lehrbuch geschrieben hat, so das Standardwerk in Deutschland. Bei dem Professor aus Göttingen habe ich dann so ein Praktikum gemacht in Madagaskar mit so Mausmakis, das sind so kleine Lemuren. Das war auf jeden Fall auch so ein Meilenstein, wo ich dann so merkte, so wow, das geht so, du kannst da so Fuß fassen, so, das ist so real. Das finde ich auch immer unheimlich wichtig, so interessant, du kannst immer so in deinen Träumen so schwelgen, aber wenn du es nicht so mal so gemacht hast, dann ist das nicht so real quasi. Wie wir auch eben so gesagt haben, man kann zwar so in seinem Kopf sein, aber bis du nicht mal irgendwie so in die reale Welt übergegangen bist und so teilgenommen hast, ist es keine Erfahrung. Dann ist es nur so ein Traum, also nur so eine Illusion quasi. Und dann habe ich halt da so dieses Praktikum gemacht, habe da so ein bisschen auch zu meinem Spezialgebiet gefunden, was ich auch jetzt immer gerne mache oder wo ich so, selbst in der Verhaltensbiologie gibt es quasi immer noch Teilgebiete, die Intelligenzforschung bei Tieren oder die soziale Intelligenz, habe ich da halt dran gearbeitet und habe so gemerkt, wow, das geht so, das ist so real. Und das war dann so im vierten Semester so der erste Moment, wo ich dann auch so dachte, so ja, darin kann ich so Fuß fassen. Und das war dann auch unheimlich wichtig, dieses Praktikum zum Beispiel gemacht zu haben. Und da habe ich dann auch wirklich so entdeckt, ja, das ist wirklich jetzt so meins. Und ohne jetzt zu übertreiben, aber das ist wirklich so quasi, ich sehe das so als meine Berufung, so mein Lebenssinn quasi. Ich muss manchmal sogar aufpassen, dass ich dann so, ja, mich nicht zu sehr damit identifiziere, sondern so, ja, ich bin jetzt das, ich bin jetzt die Forschung. Da gibt's auch mal Leute aus meinem Umfeld, die mich dann Gott sei Dank manchmal ein bisschen wieder so zurückholen. Du bist auch noch eine Person, du bist auch noch Bruder, Freund, was weiß ich so, ne? Du bist noch ein Mensch und nicht nur der Forscher, aber ich, ja, gehe da wirklich total auf. Und das ist halt, ich finde das immer wahnsinnig faszinierend. Also wirklich, das hat mich mein Leben lang fasziniert, wie, es muss nicht bei jedem so sein, aber wie oft schon im Kindesalter so bestimmte Prägungen sich so zeigen und die so wirklich so dein wahres Selbst, deine Berufung so sind. Und das war wirklich bei mir als Kind schon so. Ich war wirklich schon so als, ja, ich weiß nicht, 2, 3 Jahre oder so, habe ich wirklich für die Tiere so extrem gebrannt, hatte eine riesen Tierfigurensammlung und so. Deswegen kann ich eben nur so ans Herz legen, so forscht nach, überlegt, was könnte eure Berufung sein, wie könntet ihr euch entfalten, und dass man dann auch gar nicht mehr das Gefühl hat, das ist irgendwie so eine Arbeit. Klar, es gibt immer noch so Aufgaben, wo man dann so denkt, ja, da setzt man sich jetzt mal dran, und das ist jetzt auch nicht immer nur so der Flow-Zustand quasi, das ist ja auch unrealistisch, aber ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, und es muss auch nicht immer nur diese eine Sache sein. Also ich glaube, viele Leute haben dann auch irgendwie so Angst, die Berufung so zu verfehlen irgendwie, habe ich zumindest so ein bisschen das Gefühl, weil es nur das eine sein kann. Ich glaube, das kannst du so auf verschiedene Ebenen deiner Berufung leben, aber ja, jetzt auf die Frage zurückzukommen, das ist auf jeden Fall so ein Volltreffer, und ich bin auch wirklich mir selbst unglaublich dankbar, dass ich damals so den Mut gezeigt habe, da nochmal einen Schlenker zu machen und diesen Weg zu finden. Und das ist wirklich jetzt so, ja, mein Ding, die Verhaltensbiologie, speziell die Forschung von Sozialverhalten und Intelligenz. Und da bin ich dann auch schon bei meiner Masterarbeit. Ich habe meinen Master in England gemacht, bin ich dann da reingegangen, nachdem ich meinen Bachelor in Köln gemacht habe. In England bin ich dann schon reingegangen, habe mit einem Professor gearbeitet, der sich sehr viel mit Sozialverhalten und Intelligenz befasst, bei Dohlen. Das ist so eine Rabenvogelart. Und da habe ich dann mir das Nestbauverhalten angeschaut und auch geschaut, wie die Paare, also das Männchen und das Weibchen, die sind so monogam und leben ihr Leben lang zusammen. Da habe ich mir so angeschaut, wie die so miteinander kooperieren, wie die kommunizieren, wie die so das Nestbauverhalten zeigen, also wie die so zusammen das Nest bauen, weil bisher wusste man nicht so viel darüber, wie Vögel das Nest zusammenbauen. Dann habe ich halt zeigen können, dass die tatsächlich kooperieren zusammen, also die unterstützen sich gegenseitig und die haben auch eine starke Paarbeziehung, zeigen sehr viel soziales Verhalten, wie zum Beispiel die kraulen sich so mit dem Schnabel oder sitzen nebeneinander und so, also die kooperieren dann zusammen und sind halt auch monogam fürs Leben. Und dann habe ich schon so diese Richtung eingeschlagen und habe dann auch Gott sei Dank sogar meine Masterarbeit publizieren können, wo ich auch sehr dankbar bin, dass ich die Möglichkeit hatte. Das Lustige ist, da schließt sich auch wieder so der Kreis. Ich hatte mal vor Jahren, als ich dann Medizin aufgehört hatte, hatte ich mir so eine Collage gemacht, einfach nur so ein weißes Blatt Papier, so ein DIN A3 oder so, hatte da so ein paar Sachen aufgeklebt, so aus irgendwie so Zeitschriften oder so. Da war dann auch der Name von diesem einen Journal, also von dieser wissenschaftlichen Zeitschrift, also Animal Behavior, hatte ich dann auch so aufgeklebt. Und genau in diesem Journal habe ich dann jetzt ein paar Jahre später dann so meine Masterarbeit veröffentlicht. Also das finde ich dann manchmal unglaublich interessant, wie das Universum dir so auf deinem Weg so hilft, wenn du so wirklich dem Universum so klare Signale sendest, glaube ich. Also da glaube ich so ein bisschen dran, klingt jetzt vielleicht ein bisschen so esoterisch, aber ich glaube daran, wenn du so dem Universum so Signale sendest, so in die Richtung will ich. Also nicht so, ich glaube viele wollen so, da habe ich auch selber manchmal das Problem, viele wollen dann so alles haben quasi, und wenn man dem so Universum so gemischte Signale sendet, dann bekommst du auch, glaube ich, so nichts Halbes und nichts Ganzes raus. Ich glaube, manchmal musst du so konkret Signale senden. Jedenfalls hatte ich dann das Geschenk, dass ich da meine Masterarbeit publizieren konnte, und ja, war dann seit meiner Masterarbeit in dem gleichen Team auch noch als Assistent, habe da mitgeforscht und war auch letztes Jahr, wo ich auch sehr dankbar bin für, in Südafrika und habe da Grünmeerkatzen, das ist so eine Affenart, für ein paar Monate erforschen und untersuchen dürfen. Ist auch wieder so ein Traum in Erfüllung gegangen, den ich mir auch schon Jahre zuvor erträumt hatte, in Afrika da so den Affen hinterherzulaufen und so. Und jetzt noch, ich will jetzt nicht zu viel reden, Entschuldigung, die letzte Frage noch, die du gesagt hast, was ich jetzt noch mache. Also ich werde jetzt in ein paar Monaten meine Promotion beginnen, auch wieder in England bei dem Forschungsteam, und werde dann halt soziale Beziehungen bei Dohlen erforschen, also was sind die Vorteile, was sind die Nachteile von sozialen Beziehungen und von sozialen Netzwerken, und eine ganz einfache Idee ist quasi, jeder kann sich das so vorstellen, wenn du viele Beziehungen hast oder gute Beziehungen hast, dann hast du immer Zugang zu viel Information. Ist ja bei Menschen auch so, wenn du viele Kontakte hast, dann hast du Zugang zu Informationen, dann Connections quasi, jeder sagt ja Vitamin B quasi so, wenn du Connections hast, dann bekommst du Informationen und alles. Aber die Frage im Tierreich ist auch, wenn du zu viele Kontakte hast, hat das auch Nachteile, zum Beispiel Konkurrenz oder Risiko für Krankheiten zum Beispiel. Also deswegen haben soziale Beziehungen immer so Vor- und Nachteile, und das werde ich mir dann ja für meine Promotion in Dohlen aussuchen, und ja, bin auf jeden Fall dankbar, dass ich diesen Weg einschlagen durfte und in der Verhaltensbiologie so meinen Weg gefunden habe. Und das kann auch auf Umwegen kommen, aber ich glaube, wenn man so seinen festen Glauben und Willen zeigt, dass man so seine Berufung so finden kann und seinen Weg so finden kann, es gibt auch klare Signale so. Man muss sich, glaube ich, nur so umschauen. Das Leben zeigt einem irgendwie auch schon so ein bisschen so den Weg. Man muss nur so ein bisschen darauf achten, was sind die eigenen körperlichen Signale. Ich hatte ja am Anfang schon diese somatischen Marker genannt, so Ich denke mal, dass das bei dir so in der Findungsphase auch so ähnlich war, dass du auch so mal so gemerkt hast, so das sind ja immer so Abzweigungen im Leben, dass du dann so sagst, ah, das fühle ich jetzt zum Beispiel, das kommt meiner Intuition nahe, da kann ich mich entfalten, da kann ich mich ausdrücken und so. Ich glaube, dass das bei dir auch relativ ähnlich war. Also ich sehe zum Beispiel erstaunlicherweise manchmal so bei uns irgendwie auch so, ja, so parallel, auch wenn das jetzt andere Bereiche sind, andere Branchen sind, aber ich sehe das bei dir immer so ähnlich. Deswegen, ja, haben wir uns auch, glaube ich, nach der Schule auch überhaupt erstmal so angefreundet wieder, weil wir halt auch so gemerkt haben, wir haben so ein bisschen gestruggelt mit dem Weg, haben so ein bisschen, sind ein bisschen gereist, haben ein bisschen überlegt und haben dann so zumindest etwas gefunden, wo wir so das Gefühl haben, so das passt zu uns, und deswegen ist da auch, glaube ich, so eine unheimliche Parallele, glaube ich, oder? Wie siehst du das?
Ja, ich würde auch sagen, einfach so eine Einstellung zum Leben, ne? Wenn man da irgendwie so, ja, die ähnlichen Vorstellungen auch irgendwie hat, was man mit dem Ganzen hier so, ich meine, am Ende des Tages sind wir irgendwie alles so Wesen, die halt hier gelandet sind, ohne dass sie sich so richtig ausgesucht haben. Wir sind halt irgendwie
einfach. Genau, wir haben uns das nicht ausgesucht, ja.
Wir sind halt alle irgendwie hier, und manchmal denke ich dann auch so, ja, ist ja auch schon irgendwie komisch, dass wir alle so hier sind. Also,
absolut, ja.
So,
definitiv.
Was passiert danach und whatever, aber wenn man dann irgendwie immer wieder Leute hat, wo man so das Gefühl hat, okay, der versteht mich zumindest, oder diese Gedanken, die sind nicht einfach nur verrückt in diesem Raum, sondern sie können einfach da sein. Sie bekommen ja keinen komischen Blick, sondern einfach eine Akzeptanz. Und das tut gut. Und dann auch immer wieder diesen Drang halt, sich rechtfertigen zu müssen oder irgendwie so, das wird immer weniger, wenn man auf einmal sich mit Menschen umgibt, wo man halt auch nicht dieses Gefühl hat, hier muss ich mich rechtfertigen oder hier muss ich mich anpassen oder hier kann ich einfach der sein, der ich glaube zu sein.
Definitiv, oder derjenige, der man in dem Moment sein möchte. So, ich glaube, man kann auch so unterschiedliche Selbst da haben, so quasi, die man so.
Jedes Ich hat mehrere Teile. So.
Genau.
Ja, also wir sind ja auch nicht nur ein Mensch. Genau. Und es ist ja auch dann wieder so, auch wo wir eben dieses Ganze anpassen. Ich bin natürlich auch immer mal wieder so ein bisschen anders in den sozialen Konstrukten, in denen ich mich bewege, wo ich nicht sage, ich verändere hier meine Persönlichkeit, aber es ist so, man passt sich natürlich auch so ein bisschen an.
Definitiv.
Also so, um auch, ich weiß nicht, warum man das macht, aber ich glaube, es ist auch einfach so, ja, sein Umfeld beeinflusst einen ja auch irgendwie so ein bisschen, und wenn man mit ganz viel crazy Leuten unterwegs ist, dann ist man ja auch eher der crazy Typ, aber wenn man einfach
vielleicht
so in so einem Kreis unterwegs ist, wo man einfach
eher
zur Ruhe kommt und alles so ein bisschen langsamer passiert, dann
definitiv, ja. Wähle dein Umfeld weise, so, ne? Gibt's auch so diesen Spruch, der ist mittlerweile so ein bisschen abgedroschen, aber so, du bist der Durchschnitt der 5 Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Das ist auch so ein bisschen so ein Richtwert, so ein Standardspruch, der auch unheimlich viel Wahrheit hat. Und ich finde das unheimlich faszinierend, wie man so unbewusst immer so, ja, das so assimiliert, so aufnimmt von anderen quasi, so, und dass man dann auch so einen Teil davon so in sich selber so einbaut, ne? Das ist immer unheimlich faszinierend, aber ich kann dir nur zustimmen, dass das wirklich ein schönes Gefühl ist, wenn man so sich von Leuten umgeben fühlt, wo man sich halt nicht so rechtfertigen muss, ne, für das, was man macht oder ist. Die hast auch nicht so ständig, ja. Klar, es ist schon, glaube ich, gut, auch gerade bei so engen Freundschaften, wenn man sich so kritisch auch hinterfragen kann oder so, auch so sich so spiegeln kann, oder weil ich glaube, enge Freunde sind auch zum Beispiel oft dafür da, jemanden so auf etwas hinzuweisen oder so. Aber trotzdem ist es ja trotzdem immer wichtig, sich zu umgeben mit Leuten, die einen so nicht so verurteilen oder nicht so, wo man es nicht so rechtfertigen muss, ne? Und ja, ist auf jeden Fall sehr interessant, so zu überlegen, dass man so von anderen Leuten so Verhaltensweisen oder Denkweisen oder auch so die Art irgendwie übernehmen kann, ne? Also unbewusst auch. Das ist wirklich sehr interessant. Vielleicht ist es auch so, damit sich die Individuen so untereinander annähern, damit man so, damit das Gruppengefüge irgendwie so besser funktioniert. Vielleicht damit es so weniger Konfliktpunkte gibt. Also könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie so Sinn ergibt, damit die Gruppe so, ja, besser miteinander funktionieren kann, wenn je ähnlicher die Personen sind vielleicht, ich weiß es nicht.
Ja, es gibt so viele Dinge, über die man sich den Kopf zerbrechen kann.
Ja, definitiv.
Ja. Und ich finde, an dem Punkt ist es Zeit, irgendwie wieder rauszugehen und frische Luft zu schnappen.
Sehr gute Idee, ja. Absolut, ja.
Aber ich finde, es war total schön, gerade hier mal mit dir wieder geschnackt zu haben.
Super, vielen Dank, Fabio, ja. Mach weiter so. Ich finde das großartig, was du machst.
Du auch, mein Lieber.
Ja, danke dir. Ich werde auf jeden Fall weiter verfolgen, was du so treibst. Bin auf jeden Fall gespannt. Und ja, danke, dass ich ein Interviewpartner sein durfte. Wir haben ja schon vor 2 Jahren da mal drüber geredet, aber jetzt haben wir das dann mal wahrgemacht.
Jetzt haben wir es gemacht.
Danke dir.
Danke
Grüße
dir,
raus an alle, die wir noch kennen. Zusammen, die wir beide kennen.
Alrighty. Tschö.